Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Jan Götze und wir feiern die Folge 10. Also es ist fast schon ein ganz, ganz kleines Jubiläum. Und natürlich feiere ich die nicht alleine. Ich feiere die mit euch, aber auch mit Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, heute feiern wir Jubiläum mit dem Auto, wo wir uns nicht ganz einig waren. Weil, wie ihr euch denken könnt, falls ihr den Titel schon gelesen habt oder zumindest später, war ich nicht direkt so Fan davon, dass ich gedacht habe, ach komm, den müssen wir zur Folge 10 nehmen. Aber Jan hat sich durchgesetzt und dementsprechend gibt's den Wagen jetzt für Folge 10.
Und ich will ja zumindest auch kurz erklären, warum ich mich durchgesetzt habe. Also nicht, weil ich besonders dickköpfig bin, vielleicht auch, aber ich habe euch ja schon mal in einer der anderen Folgen erzählt, ich habe mir selber oder wir haben uns selber dieses Ziel gesetzt, 10 unterschiedliche Marken in den ersten 10 Folgen zu behandeln. Und plötzlich haben wir gemerkt, oh, wir sind irgendwie bei Folge 9 und alles, was wir jetzt irgendwie schon gefahren sind, wo wir vielleicht schon vorproduziert haben, sind Marken, die wir schon hatten. Also haben wir überlegt, welche Marke haben wir noch nicht und welche Marke können wir auch relativ kurzfristig halt besorgen. Und da sind wir zu diesem Auto jetzt gekommen. Weil, ihr werdet gleich hören, das kommt aus dem nahen Umfeld, könnte man sagen.
Ja, doch, ja.
Aber bevor es soweit ist, würde ich sagen, ganz klassisch starten wir auch hier mit dem Sound.
Reinrassig, könnte man sagen, oder? Wenn man das Land noch mit einbezieht.
Das ist ja, schon, klar. Absolut. Das ist ein rassiger Spanier. Ja, also ich vermute mal, und da geht's uns nicht anders, wenn man uns diesen Sound jetzt vorspielen würde, wer das erkennt, Chapeau.
Chapeau, ja. Ich glaube, das ist nicht zu erkennen.
Eigentlich nicht wirklich. Wir können das Rätsel jetzt auflösen. Es ist der Seat Ibiza.
In der 5. Generation.
Korrekt. Also, Seat Ibiza. Deshalb könnt ihr euch jetzt vielleicht auch erklären, warum Luca gesagt hat, okay, für die Folge 10 hätte er sich vielleicht etwas Spektakuläreres gewünscht.
Ist ja, das doch so richtig? Ja. Ist schwierig, was noch Spektakuläreres zu finden, ich weiß, aber.
Ja, und es kommen auch wieder spektakulärere Autos. Aber wie gesagt, mein Anspruch oder unser Anspruch, den ich einfach Luca übergestülpt habe, war halt diese 10 Folgen mit 10 unterschiedlichen Marken zu machen. Und deshalb, ein Seat hatten wir noch nicht, ein spanisches Auto hatten wir noch nicht. Wir hatten bisher, lass mal überlegen, Deutsch, Italienisch, Französisch, ja, und jetzt Spanisch. Also deshalb jetzt für Folge 10 der Ibiza. Und man muss ja auch sagen, grundsätzlich ist es ja oft auch so, haben wir ja auch schon mal gesagt, auch wenn so ein Auto vielleicht im ersten Moment erstmal, ja, unspektakulär erscheint, gibt es dann hin und wieder, je tiefer man sich einarbeitet, vielleicht auch nochmal interessante Fakten, was man vielleicht vorher noch nicht wusste. Deshalb also beschäftigen wir uns heute ausgiebig mit diesem Seat Ibiza. Und ich habe zum Beispiel gleich am Anfang was gelernt, was ich nicht wusste. Der Ibiza war das erste eigenständige Modell von Seat.
Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
Siehste. Zack. Zack, schon gleich einen neuen Stammtisch-Fakt hier rausgehauen. Die erste Generation vom Ibiza, die kam 1984 auf den Markt, benannt nach der Insel Ibiza.
Das ist überraschend.
Wer hätte das gedacht, ne? Und ich muss sagen, dieser erste Ibiza, ich hatte den immer mal wieder auf dem Schirm, weil ich den vom Design her recht spannend finde. Aber auch da habe ich noch ein bisschen was gelernt. Das Design ist erstmal von Giugiaro, also jemand, der weiß, wie man so ein Auto designt,
ja,
grundsätzlich.
Ich auch warten, ja.
Und die Motoren von diesem Typ 21, wie der erste Ibiza intern genannt wurde, die wurden von Porsche entwickelt. Und es ist kein Spaß. Achtet mal drauf oder macht euch einfach mal den Spaß zu googeln. Guckt mal nach diesen ersten Ibiza und schaut mal irgendwie nach Motorenbildern. Da steht auf dem Ventildeckel tatsächlich Seat System Porsche. Das ist natürlich schon ein cooler Flex.
Ja, das ist schon wirklich richtig besonders. Ja.
Dann immer schön die Haube poppen und dann kannst du sagen, hier, das ist hier mal ein Porsche, ne?
Ja. Aber ich muss die Euphorie so ein bisschen eindämmen. Leider haben die heutzutage keine Porsche-Motoren mehr.
Ah, das darfst du noch nicht verraten. Ah. Wir müssen hier die Leute am Ball
Ach
halten.
Ach so. Sind nämlich jetzt von Bugatti.
Ja. Ja, also dieser erste Ibiza, das wäre tatsächlich, finde ich, auch nochmal ein cooles Auto für einen Podcast. Gibt sehr wenig Informationen drüber. Also, falls ihr einen habt oder jemanden kennt, der einen hat, schreibt uns gerne. Ich glaube, das wäre wirklich ein spannendes Auto hier für Achtung Fahrspaß. Adressen sollten mittlerweile bekannt sein, aber ich wiederhole sie gerne nochmal. Achtung Fahrspaß, hinten Doppel-S, @gmail.com ist die E-Mail oder bei Instagram unter Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben. Und jetzt widmen wir uns der fünften Generation des Seat Ibiza. Die hat den internen Baucode 6F.
Genau. Der wurde im Januar 2017 damals vorgestellt in Barcelona, hatte aber die Weltpremiere dann auf dem 87. Genfer Autosalon.
Korrekt. Da war ich auf dieser Messe.
Mhm. Nur um dir den Ibiza anzuschauen.
Genau, damals, das war mein absolutes Highlight, nur deshalb bin ich damals dahin gereist. Hab ich
mir gedacht, klar.
Ja, absolut.
Logisch, hast ihn angeguckt, danach bist du auch direkt wieder abgehauen, ne?
Alles andere war egal.
Wie willst du das toppen?
Alles andere war egal.
Mhm. Was dann ganz interessant ist, ist tatsächlich das erste Auto auf der MQB A0-Plattform. Das ist die Plattform, wo auch der Audi A1, der VW Polo und der Skoda Fabia drauf basieren. Und der Seat Ibiza war tatsächlich der erste auf dieser neuen Plattform.
Ja, finde ich auch spannend. Also da hat man quasi im Konzern, wo man jetzt ja meinen würde, wahrscheinlich hat VW da immer Vorrang, hat man tatsächlich Seat den Vorrang, gewährt.
Ja, ne? Hätte ich jetzt gesagt.
Ja, du hast recht. Gewährt, ja. Also kurze
Kleiner Wort. Deutschkurs hier noch.
Kurze Wortfindungsstörung hier bei mir. Aber ich mache ja auch nichts mit Sprache und so, von daher.
Nee, ich wollte sagen, damit hast du ja nichts am Hut, ne?
Kann ja mal passieren, dass einem einfach die Worte fehlen, ne?
Dein Beruf muss man ja nun wirklich nicht, dass ich mit der deutschen Sprache auskenne.
Völlig egal. Also, danke, dass du da ausgeholfen hast. Ja, gerne. Also, dass Seat da vorweg war, schon mal interessanter Fakt, wusste ich so auch nicht. Man muss jetzt aber auch sagen, 2017 ist natürlich auch schon ein Stückchen her. Also das Auto hat schon das ein oder andere Jahr auf dem Buckel, wobei natürlich auch nochmal ein Facelift kam.
Ja, genau. Das kam dann klassisch eigentlich nach 4 Jahren, also 2021 gab es dann das Facelift. Das war jetzt rein optisch, also von außen nicht wirklich umfassend. Eigentlich gibt es echt fast gar keine Änderung. Es gab ein paar andere Felgen, die normalen Standardscheinwerfer sehen ein bisschen anders aus. Aber wenn du die LED-Scheinwerfer genommen hast, sieht ja eigentlich fast identisch aus mit dem Vorgänger. Schriftzüge ein bisschen gerne. Also wirklich ganz Kleinigkeiten. Aber das Interieur, das wurde wirklich sehr umfassend angepackt. Aber da erzählen wir natürlich später mehr zu.
Ja, hätte ich auch gesagt. Interessant vielleicht noch so der Fakt, dass dieser Ibiza auch in Spanien gebaut wird. Also bei Seat. Nicht irgendwie ausgelagert oder so die Produktion. Und ich muss ja sagen, für mich, und ich habe jetzt nicht so viel Berührungspunkte mit dem Ibiza, war der Ibiza immer so der coole Bruder des VW Polo.
Mhm. Ja,
so, stimmt. Es gab so den Fabia, dann gab es den Polo, dann gab es halt den Ibiza. Und der Ibiza war so der sportliche, der rassige Spanier. Nee. So irgendwie so, halt der coole, so. Und jetzt muss ich dich mal was fragen. Und das haben wir nicht irgendwie gescriptet oder so. Diese Frage, die brennt mir wirklich so auf der Seele, weil ich immer denke, wie sehen andere das? Wie siehst du aktuell die Marke Seat?
Ja, ist schwierig, ne? Weil die wird ja eigentlich komplett verdrängt durch Cupra. Vorher war immer so, dass Cupra sind halt die Topmodelle von Seat gewesen.
Genau.
So, und jetzt kriegst du auf einmal so einen Cupra, aber mit den komplett Brot- und Buttermotoren.
Richtig.
Wo ist jetzt Platz für Seat? Es hieß ja schon zwischendurch, dass Seat ja irgendwie komplett abgesägt wird. Aber das wurde meines Wissens nach wieder zurückgenommen.
Ja, so in also, Anführungsstrichen.
Ja, also ist ja noch nicht zumindest komplett, also erstmal wollten sie ja die auslaufen lassen, glaube ich, dann die aktuellen Modelle. Und dann, ja, es ist jetzt noch nicht so richtig final, glaube ich, abgesprochen. Und also ich verstehe halt Cupra nicht mehr so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Seat ist irgendwie so ein bisschen ins Niemandsland gerückt, ne? Also auch da war früher für mich das irgendwie so ganz einfach so. VW war halt so die Marke. Mhm. Wenn du dann ein vernünftiges Modell, also das Vernunftsmodell war halt Skoda. Da hast du viel Auto für vergleichsweise wenig Geld bekommen. Und Seat war so die coole sportliche Marke von VAG.
Ja.
So. Dann kam ja Cupra. Das ist jetzt die coole Marke, die auch übelst promotet wird mit ihren Cupra-Stores und Spaces, eigene Klamotten und so. Also die gehen richtig voran, wird richtig reingebuttert. Und Seat ist gefühlt gar nicht mehr richtig existent. Ich habe jetzt wirklich in Vorbereitung auf den Podcast mal geguckt. Weißt du, wie viele Modelle aktuell noch im Angebot sind von Seat? 5 Stück. Ibiza, Leon, Arona, Ateca, Tarraco.
Ja, Okay.
Mhm. So, also drei SUV, ein Kleinwagen, ein Kompakter. So, früher gab es noch Alhambra, Exeo, alles Mögliche. Und man muss wirklich sagen, ich habe das Gefühl, die wird ganz bewusst peu à peu runtergefahren, diese
Marke.
Ja,
man muss ja dazu sagen, bis auf den Ibiza und den Tarraco gibt es die anderen ja auch als Cupra.
Genau.
Schon. Also drei Modelle sind ja schon mal von Cupra übernommen worden quasi und werden wahrscheinlich dann noch
weiter. Ja, wobei Arona auch nicht, ne?
Ach, scheiße, ja, stimmt, den habe ich mir vergessen.
Arona gibt es auch nicht, ne?
Ja, nee, hast recht.
Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, deshalb, da gibt es immer unterschiedliche Aussagen zu, aber das, was ich gefunden habe, ist tatsächlich, dass Seat wohl zum Ende des Jahrzehnts mehr oder weniger ganz eingestampft werden soll und dadurch halt nur noch jetzt aktuell im Cupra investiert wird. Interessant fand ich dann den Fakt, dass Seat dann in Zukunft keine Autos mehr bauen soll, sondern nur noch diese Elektroroller, die sie ja jetzt schon haben.
Ach so, okay. Die werden auch unter dem Namen Seat dann verkauft.
Angeblich, das ist der Plan jetzt. Aber ich meine, wir wissen ja gerade in der aktuellen Zeit, wie gerne Hersteller auch noch mal eine Rolle rückwärts machen und nicht mehr sagen, ach so, jetzt Elektro-only. Ach, übrigens doch nicht mehr. Ja. So, also wollen wir uns nicht darauf festlegen, nur so als Randinfo. Ich bin froh, dass wir uns da einig sind, weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn man zu sehr in dieser Bubble steckt, ist man vielleicht auch irgendwie zu sehr drin und andere sagen, nee, ich finde, der hat es eine total etablierte Marke, sehe ich permanent, finde ich überhaupt nicht, so wie du das siehst, aber wenn du
aber das ich finde, allgemein ist ja die Entwicklung so ein bisschen, wo ich denke, es soll alles effizienter und sparsamer und wie auch immer werden, aber diese ganzen günstigeren Marken und günstigen Autos werden alle unten abgesägt. Also irgendwann gibt es nur noch gefühlt Luxusautos oder so. Es wird immer extremer in diese Richtung, dass nur noch diese Sportmodelle, weil halt natürlich mehr Geld dran zu verdienen ist, ist ja auch irgendwo klar, aber ich finde ja auch zum Beispiel Skoda ist ja auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich finde Skoda richtig cool, ich finde, die sehen echt schick aus und so, aber die sind ja im Prinzip jetzt auf dem Level wie einfach ganz normal wie ein VW. Also sind ja jetzt nicht günstiger produziert gefühlt oder so, also es fühlt sich nichts irgendwie billiger an oder sonst irgendwas, was ja früher so war. Früher war das ja eher so, dass man sagt, okay, wirklich komplett Basis.
Ja, stimmt
schon. Und jetzt, ja, weiß nicht, die kannibalisieren sich irgendwie alles so ein bisschen gegenseitig.
Ja, die Portfolio werden halt immer mehr angeglichen. Ne? Es gibt kaum noch irgendwie Spitzen nach oben in die eine oder andere Richtung. Ja, gut, könnten wir wahrscheinlich jetzt noch ewig drüber philosophieren und habt ihr sicherlich auch Meinungen zu, könnt ihr uns auch gerne schreiben, wie ihr das so seht, wie ihr Seat als Marke wahrnehmt. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt hier an dieser Stelle wieder um den Ibiza der fünften Generation. Und wir müssen jetzt ja noch an dieser Stelle vielleicht sagen, dass du auch minimal befangen bist, ne? Weil möchtest du sagen, wem das Auto gehört?
Ja, das Auto ist tatsächlich von meiner Verlobten. Liebe Grüße gehen raus an Jana. Dementsprechend kenne ich den Wagen ganz gut. Bin den auch schon das eine oder andere Mal gefahren. Ist jetzt nicht so komplett neu für mich, der Wagen.
Und man muss ja auch dazu sagen, es ist schon ihr zweiter Ibiza, ne?
Genau, richtig. Sie hatte das gleiche Modell vorher, allerdings da noch ein bisschen anders. Aber da komme ich später noch mal zu. Da habe ich nämlich, glaube ich, noch einen ganz netten Vergleich.
Okay.
Aber auf jeden Fall hatte sie den vorher als Vor-Facelift, jetzt als Facelift.
Und ich will jetzt nichts behaupten, aber hat sie sich den selber ausgesucht oder hast du ihr den aufgequatscht? Weil ich weiß ja auch, das muss ich auch noch kurz dazu sagen, deine Mom hat ja auch schon ihren zweiten Ibiza, ne? Also
ja,
man könnte sagen, du bist ein Fan.
Ja, nee, also klar, ich habe gewissen Einfluss, habe ich auf jeden Fall genommen, keine Frage. Aber es stand von Anfang an fest, sie wollte gerne einen Kleinwagen für die Stadt halt haben.
Mhm.
Und da gibt's ja nicht extrem viel Auswahl. So, und dann haben wir halt hier und da geschaut und dann habe ich ihr den einfach mal vorgeschlagen und gesagt, guck dir den doch mal an. Ich kann mir vorstellen, weil ich kenne ja ihren Geschmack ganz gut, und da habe ich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der dir gefällt, weil sie hat vorher mal gesagt, Seat, ja, weiß ich nicht, ein Seat jetzt so. Hatte keine richtige Meinung eigentlich dazu. Und dann hat sie den gesehen, oh, der sieht ja richtig gut aus. Und ja, wie es so ist, es geht halt, was sie auch gleich noch, da wird sie noch gleich was zu sagen, sie kommt ja gleich zu Wort, geht ja so ein bisschen nach der Optik auch und dann hat ihr der Ibiza sehr gut gefallen im Vergleich zu den anderen.
Okay, also du hattest ein bisschen Einfluss, du hast sie in die richtige Richtung gestoßen.
Genau, sagen wir das mal, schon, ne? Aber ich habe jetzt nicht gesagt, du musst unbedingt den nehmen, weil so ist ja nicht.
Den also, oder keinen.
Ja, genau.
Oder ich bin
schon noch selber entscheiden. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, dann lassen wir Jana mal zu Wort kommen und sie soll uns mal sagen, was ihr an dem Ibiza gefällt und was ihr vielleicht auch nicht so gut gefällt.
Hallo Jana, hier kommen einmal die drei schnellen Fragen. Als erstes würden wir gerne wissen, wie lange hast du das Auto und wie viele Kilometer bist du so in etwa bisher damit gefahren?
Hallo ihr beiden, das Auto habe ich seit Ende Mai 2022 und bin damit ungefähr 28.000 Kilometer gefahren.
Kommen wir zu Frage Nummer 2. Was gefällt dir besonders gut an dem Auto Beziehungsweise, was war für dich so der ausschlaggebende Grund, warum du diesen Wagen gekauft hast?
Das ist ganz einfach. Ich bin da stumpf nach der Optik gegangen. Ich brauchte einen kleinen Wagen für die Stadt und da habe ich mir den für mich schönsten rausgesucht. Ich finde den Ibiza deutlich schicker als zum Beispiel einen Polo und deswegen habe ich mich damals für den Ibiza entschieden.
Und als allerletztes würden wir noch gerne wissen, gibt es irgendwas, was dich an dem Auto stört?
Ja, da gibt es tatsächlich einen Punkt und das ist das Getriebe. Der Wagen fährt sich teilweise sehr ruckelig und man fährt oft sehr unentspannt an der Ampel an. Man hat auch ganz oft durchdrehende Räder, obwohl man bei weitem kein Vollgas gegeben hat. Das ist schon ziemlich nervig, weil sich viele direkt herausgefordert fühlen, obwohl man eigentlich nur etwas zügiger anfahren wollte.
So, als erstes würde mich mal interessieren, ob vielleicht dem einen oder anderen die Stimme bekannt vorkommt. Weil der aufmerksame Hörer wird vielleicht merken, das ist nämlich die Stimme aus unserem Intro.
Korrekt.
Und ja. Aus unseren Trennern.
Und aus den Trennern, genau, richtig. Die Stimme aus dem Off quasi. Ja, seht ihr. Also, jetzt könnt ihr die auch zuordnen. Die Stimme stammt von Jana. Und Jana hat uns jetzt ja gesagt, also Design, das war eigentlich der entscheidende Kaufgrund. Und nicht so ganz so gut gefällt ihr das Getriebe. Wie wir das sehen, würde ich sagen, besprechen wir in den jeweiligen Kapiteln und starten jetzt erstmal mit dem Design und übergeben nochmal an Jana.
Design.
Beim Design würde ich tatsächlich gerne mit den Abmessungen starten, wenn das okay ist, weil
ist in Ordnung.
Kleinwagen, danke, ich habe es einfach vorausgesetzt, dass das okay ist, weil Kleinwagen ist ja immer so eine Sache, ne? Also bei Kleinwagen hat jeder wahrscheinlich irgendwie ein Maß im Kopf oder so. In meinem Kopf ist ein Kleinwagen irgendwie immer unter 4 Meter.
Ja.
4 Meter ist so dieses Maß, wo ich sage, okay, ab da ist kein Kleinwagen mehr. Jetzt muss man ja aber sagen, es gibt ja mittlerweile auch noch die Kleinstwagen.
Ja.
So, das heißt, da sind ja wieder diese Klassen, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Klassen, ich finde es auch immer schwierig, so in Klassen irgendwie zu clustern. Aber ja, Kleinstwagen sind eben noch mal kleiner. Und diese 4-Meter-Marke, die existiert wahrscheinlich nur noch in meinem Kopf.
Und man muss ja sagen, die Kleinstwagen sind ja jetzt quasi, wie die Kleinwagen früher waren. Also
Genau,
es ist ja immer, es
richtig.
rutscht immer weiter. So ein Kleinwagen jetzt ist eher so groß wie ein Kompaktwagen früher und immer
Ganz
so weiter.
genau,
Das heißt, irgendwie
richtig.
müssen sie immer unten wieder anknüpfen.
Irgendwann
Immer wieder was
gibt
Neues
es
ausdenken. Mikrowagen,
Mini-Autos oder
ja,
sowas, ja.
keine Ahnung.
Deshalb bricht also quasi auch schon der Ibiza die 4-Meter-Marke, also er knackt die. Er ist 4,6 Meter lang, 1,78 breit, 1,44 hoch und er hat einen Radstand von 2,56
Meter. Aber man muss dazu sagen, er ist nicht länger geworden als der Vorgänger, ne? Der war nämlich auch schon 4,6 Meter.
Ja, das stimmt. Und es gibt den Ibiza in der 5. Generation nur noch als Fünftürer. Ist auch noch ein interessanter Fakt. Früher gab es ja auch mal so dreitürige Kleinwagen. Gibt es ja mittlerweile eigentlich, wenn man so überlegt, kaum noch. Also nur noch sehr wenig. Mini gibt es noch, klar. Aber sonst eher weniger. Und es ist halt einfach ein praktisches oder ein Praktikabilitätsgrund, so,
Ja,
ne? Also.
sieht ja jetzt auch nicht durch, also durch die zwei Türen dann irgendwie jetzt viel schnittiger aus oder sonst was. Dafür hast du halt einfach eine sehr lange Tür.
Ja.
Vom Einstieg hinten brauchen wir gar nicht reden, das ist klar. Aber auch diese sehr langen Türen sind natürlich in der Stadt, wo du ja vorrangig einen kleinen Wagen nur mal nimmst, auch nicht unbedingt praktisch.
Nee, das stimmt. Gut, haben wir also die Basics abgefrühstückt, haben wir festgestellt, ich lebe im Gestern, für mich sind Kleinwagen unter 4 Meter.
Ja,
aber der
ist aber ja
Ibiza,
nichts Neues, ja.
Nee, das ist eben absolut nichts Neues, das stimmt. Aber der Ibiza ist über 4 Meter. Lass uns mal das Design besprechen, denn das ist ja, wie gesagt, für Jana auch der Grund gewesen, sich für den Ibiza zu entscheiden. Ich hätte gesagt, das Design ist kantig, ne?
Ja, das ist witzig, weil das wirklich der erste Punkt bei mir steht kantiges Design.
Ja.
Scharf gezeichnet, habe ich gedacht dazu.
Ja, ja, stimmt, auf jeden Fall.
Ja.
Finde ich auch.
Es ist wie, als wenn man den ganzen Wagen eigentlich mit so einem Geodreieck gezeichnet hat. Also überall sind eigentlich ziemlich viele gerade Linien, ziemlich kantig. Ja.
Ich finde, ein ganz besonderes Merkmal, das ist mir bei dem Auto jetzt besonders aufgefallen, als ich mir die Bilder jetzt im Nachgang nochmal angeschaut habe, ist die Motorhaube. Die hat so mehrere Akzentlinien. So ein bisschen, wie man das ist jetzt übertrieben, ja, ich weiß, aber so ein bisschen, wie man das halt von Sportmodellen irgendwie kennt, mit so Powerdomes angedeutet oder so, hat der so in der Mitte der Haube zwei so Akzentlinien und die kommen bei dem jetzt auch besonders gut raus.
Ja, die ganze Haube hat ja allgemein sehr viel Kontur. Also auch wenn du außen guckst, wie die so abfällt und da, also da sind, ja, da ist ziemlich viel drauf los eigentlich.
Genau, vor allen Dingen für so einen Kleinwagen. Und man muss jetzt natürlich noch mal fairerweise sagen, unser Fahrzeug ist quasi die sportliche Ausstattungslinie. Mhm. FR-Line heißt die bei Seat. Wobei unser Fahrzeug jetzt, du weißt es besser als ich, noch mal eine besondere FR-Line ist.
Genau, das ist nämlich die FR Pro Black Edition.
Ah ja.
Ganz kurzer Name. Die ist noch mal etwas anders. Die ist noch so ein bisschen abgeändert zur normalen FR-Edition. Optisch ändert sie sich oder kann man sie daran erkennen, dass er erstmal so einen kleinen Heckspoiler hinten noch dran hat. Der ist sonst nicht da. Der ist auch in Schwarzglanz gehalten. Dann hat er schwarze Spiegelkappen, so Leisten am Schweller auch noch mal in Glanzschwarz. Dann hat er noch hinten am Kofferraum, das ist bei unserem Exemplar jetzt wirklich sehr schwer zu sehen, hat er eigentlich auch noch so eine schwarze Leiste ganz unten dran. Dadurch, dass der Wagen sehr dunkel ist, sieht man das nicht wirklich, setzt sich nicht so ab. Und eigentlich das, was am meisten raussticht, sind halt die komplett schwarzen Felgen. Die sind sonst so glanzgedreht eigentlich so und nur innen drin schwarz, also glanzschwarz. Und in dem Fall sind die halt komplett schwarz. Das ist sowas, was ihn optisch nochmal unterscheidet zum normalen FR. Es gab da noch so ein paar Sonderausstattungen, die da mit in diesem Paket drin sind. Aber das hat jetzt nichts im Designkapitel zu suchen.
Ja, und du hast es schon gesagt, es fällt kaum auf, dass da schwarze Akzente dran sind. Das liegt daran, dass das Auto zwar nicht schwarz ist, sondern ganz dunkelblau.
Genau, Asphaltblau-Metallic.
Eine Farbe, die es nicht mehr gibt. Mhm. Also im Konfigurator ist sie nicht mehr auswählbar, wurde ersetzt. Ist, wie gesagt, ein ganz, ganz dunkles Blau. Ich glaube, auf den Bildern bei Instagram sieht man es ganz gut. Also da gerne mal vorbeischauen. Achtung, Fahrspaß, alles zusammengeschrieben. Seht ihr wie gewohnt die Bilder von unserem Fahrzeug, also von Janas Auto. So. Und da könnt ihr dann, wenn ihr genau hinschaut, ich finde, gerade bei den Spiegeln sieht man es wirklich fast gar nicht.
Mhm.
So, ja. Da muss man wirklich dreimal hinschauen. Aber dadurch wirkt das Auto eben besonders sportlich. Dieses Blau, mir gefällt es gut, das kann ich ja schon mal sagen. Felgen sind 18 Zoll Felgen. Mhm. Ziemlich groß, finde ich, für einen Kleinwagen.
Auf jeden Fall.
Dimension, weil oft ja nachgefragt wird, 2,15, 40 Zoll rundum. Es sind Conti Sport
Kontakt. 2,15, 40 Zoll.
Habe ich das gesagt?
Ja.
Oh, okay, ja. 2,15, 40, 18 Zoll.
Rundum.
Oh, ich war so aufgeregt. Ja, ja, durchfeuern. Ganz
aus dem Häuschen hier. 18 Zoll.
18 auf Zoll, genau.
Auf 40 draus gemacht.
40 Zoll. Ja, okay, vergebt mir. 18 Zoll. Mhm. Das ist korrekt. Aber wenigstens einer passt auf. Ist ja auch schon mal was, ne?
Ja.
Also, Continental Conti Sport Kontaktreifen sind montiert. Hm, so viel eigentlich zu den Felgen, hätte ich gesagt. Ich finde, anders als bei vielen modernen Autos, wirken die auch gar nicht zu klein.
Nee.
Das haben wir ja schon häufig hier besprochen, dass wir immer sagen, ja, eigentlich könnten die Felgen größer. In dem Fall finde ich überhaupt nicht. Also passt gut rein. Ich muss auch sagen, weil das habe ich ja eingangs schon erwähnt, das Auto hat jetzt einfach in der Grundform über 7 Jahre auf dem Buckel, ne? Also jetzt Facelift hin oder her. Aber ich muss echt gestehen, der sieht wirklich immer noch modern aus.
Ja, finde ich auch.
Also wenn du den so siehst, der sieht nicht aus, als wäre das jetzt ein Auto, was kurz vor der Überholung steht.
Passt immer noch so komplett normal ins Straßenbild, ne? Sieht immer noch sehr aktuell aus.
Genau. Ich finde vor allen Dingen das Heck, du hast es ja schon mal angedeutet, wir haben diesen kleinen Dachkantenspoiler, der ist nicht zu auffällig, trägt nicht zu dick auf, aber gibt dem Ganzen halt nochmal so ein bisschen mehr Pep. Aber ich mag vor allen Dingen die Endrohre. Das sind so trapezförmige Endrohre. Ist Trapez, glaube ich, schon richtig, ne?
Ja, ja, könnte man so sagen. Hm.
So Endrohre links und rechts eingelassen in die Schürze. Sieht richtig gut aus.
Ja, aber sind keine echten, ne?
Ja, ich weiß.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Bei einem Kleinwagen, finde ich, kann man damit leben. Also ich bin auch Fan von echten Endrohren, ja. Aber ich finde, die sind wenigstens, da haben sie sich wenigstens Mühe gegeben.
Ja, das stimmt. Also grundsätzlich passt die Form schon gut dazu. Ich finde auch, dass es ganz schick aussieht. Aber für meinen Geschmack hätte man ruhig diese Abschlussblenden halt quasi da drin, hätte man ruhig ein bisschen weiter nach hinten machen, sodass es im ersten Mal wirklich ein bisschen echter aussieht. Weil so ist es halt, kaum 2 Zentimeter, dann sind die schon dicht. Also es sieht nicht mal annähernd so aus, dass du denkst, die könnten angeschlossen sein. Das wäre ein bisschen schade.
Das ist das leidige Problem.
Ja, das ist ja jetzt nicht nur so ein Seat-Thema, das ist ja bei vielen leider der Fall. Aber das hätte ich mir schon gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen weiter reingeht. Aber gut.
Ja, wie gesagt, bei einem Kleinwagen, finde ich, geht das noch durch, wenn man irgendwie ein Sportmodell hat. Also das Paradebeispiel war ja jahrelang der Audi S6, der diese 4 runden Blenden hatte, wo gefühlt nach einem halben Zentimeter die schwarzen Plastikdinger kamen.
Grausam.
Da muss ich euch sagen, bei so einem Auto ist es dann, also da geht's gar nicht. Bei dem gebe ich dir recht. Grundsätzlich wäre es schöner, wenn es echte Endrohre wären. Aber ich finde, die sind erstmal schön eingelassen. Und ja, ich lasse da Gnade walten.
Na gut.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass euer Fahrzeug oder Janas Fahrzeug keinen Ibiza-Schriftzug auf dem Heck hat. Denn da muss ich mich zurückerinnern an den Seat Leon der aktuellen Generation. Da war ich damals bei der Präsentation. Da haben sie mir ganz stolz wirklich erzählt, wie sie diesen Schriftzug Leon in Schreibschrift, ist ja dann seit dem Facelift auch in Schreibschrift gewesen, wie sie da irgendwie 80 verschiedene Varianten ausprobiert haben. Da hat wirklich angeblich jemand geschrieben mit der Hand, bis sie gesagt haben, das ist es.
Das ist es. Okay.
Der Schriftzug ist es. Mhm. Und so haben sie es dann wahrscheinlich mit dem Ibiza auch gemacht. Ja, und was habt ihr gemacht?
Ja, wir haben es abbestellt, also dass das ohne ist. War mir auch wirklich, also das war mir echt wichtig so. Ich glaube, Jana wäre das wahrscheinlich, dieses Detail relativ egal gewesen, aber ich finde diesen Schriftzug echt einfach hässlich. Ich mag den gar nicht. Dieses Schreibschrift sieht so verschnörkelt aus. Ich weiß ich nicht.
Also, wenn die das jetzt in Spanien hören, ne? Da sitzt einer, der hat immer noch den Füller in der Hand. Ja, so.
Wahrscheinlich, ja. Nee, aber ich finde den Schriftzug wirklich, sieht echt nicht gut aus.
Ja, also ich fand es eigentlich nur interessant wegen dieser Story, dieser Background-Story.
Aber findest du den gut? Also hättest du es mit Schriftzug genommen?
Nee, wenn ich es auswählen könnte, ich bin sowieso kein Freund von Schriftzügen am Heck, so. Also ich würde es auch immer ohne bestellen.
Gut, bin ja beruhigt.
Ja, hast du noch was zur Optik?
Ja, eigentlich schon, weil wir sind ziemlich schnell zum Heck hingewandert. Weil bei unserem Exemplar, so eine Kleinigkeit, wo ich natürlich darauf hinweisen muss, was bei der Pro Black Edition so ein bisschen verwackelt wurde, das verstehe ich halt überhaupt nicht, ist, dass der Grill eigentlich komplett in Chrom ist. Mhm. Normalerweise ist die komplette Umrandung in Chrom. Mhm. Obwohl alles schwarz ist, ist kein Chrom dran, hast du an der Front halt einfach so einen Chromgrill.
Okay.
Was ich gar nicht verstehe. Dementsprechend wollte Jana unbedingt, dass der foliert wird in schwarz.
Kann ich mir vorstellen.
Ja. Dementsprechend haben wir diesen Grill vorne in schwarz foliert. Und ich persönlich finde, dass es deutlich besser aussieht oder deutlich stimmiger vor allem aussieht, weil alles andere halt schwarz ist.
Mhm. Aber ist jetzt nur der Rand foliert oder der ganze Grill?
Nee, nur der Rand. Also die Innereien sind ja immer in diesem, ja, es ist ja so ein Kunststoff, sag ich mal.
So Wabenoptik.
Genau, ne? Wabenoptik. Das ist aber, ich glaube, bei fast jedem Modell so. Weiß ich nicht, ob es jetzt über verschiedene Linien, aber das gibt es, glaube ich, nicht in Chrom. Aber der Rand ist halt so komplett in Chrom.
Ah ja, siehste. Das wäre mir gar nicht aufgefallen.
Ja, siehste. Aber das passt halt, finde ich, überhaupt nicht. Also, weil alles andere ist halt dunkel und dann hast du da so einen komischen Chromrand. Das musste auf jeden Fall weichen. Und ich weiß nicht, wir können das ja eigentlich mal vielleicht so vorher, nachher, Bilder können wir ja mal in eine Story vielleicht irgendwann packen, damit die Leute auch wissen, wovon wir da reden.
Absolut.
Wie gesagt, ich persönlich finde auf jeden Fall, dass es so deutlich stimmiger aussieht.
Und willst du dir die Props jetzt noch abholen? Hast du das selber gemacht?
Ja, könnte sein, dass ich es selber gemacht habe.
Ah ja. Foliermeister Luca.
Ja, ist auch ganz gut geworden. Bin ich schon ein bisschen stolz drauf.
Ja, wie gesagt, mir ist es ja nicht mal aufgefallen. Wenn du es mir jetzt nicht gesagt hättest, ich glaube, du hast es mir damals mal erzählt, aber habe ich wahrscheinlich einfach wieder verdrängt. Jetzt, wo du es sagst, kommt es mir zumindest irgendwie bekannt vor. Aber auf den Bildern und so, auch als wir das Auto gefahren sind, ist es mir nicht aufgefallen.
Ja, siehst du, hätte so ab Werk sein können.
Ja, eben.
Ja, das, als wenn die es verpennt haben.
Also da hast du Janas Wunsch dann Folge geleistet.
Genau, richtig. Das hat sie von Anfang an gesagt. Sie hätte ihn schon gern, aber nicht mit diesem
Chromgrill. Ja, so würde sie den nicht fahren. Nee.
Sie kann sich nicht blicken lassen. Wie gucken die Kollegen denn?
Ja, absolut. Ja. Da hätten sie ja auch gar nicht gedacht, dass das eine Pro Black Edition ist.
Nee, eben. Ja, so ein Fake-Ding.
Okay, gut, dass wir das noch besprochen haben. Mhm. Noch was?
Nö, sonst habe ich nichts mehr.
Okay, dann hätte ich gesagt, lass uns mal in den Innenraum schauen.
Innenraum.
Da muss ich sagen, gleich vorweg, das ist für mich noch die gute Cockpit-Generation von VAG.
Mhm.
Auch das habe ich ja hier schon ein paar Mal an dieser Stelle erwähnt. Es ist noch diese Generation, wo für mich alles, ja, Hand und Fuß hat, wie man so schön sagt. Also wo alles irgendwie so ist, wie man es erwartet. Geht schon los mit den Lenkradtasten. Klassische Lenkradtasten, schöne Walzen links und rechts, das versteht jeder. Man drückt auch nur eine Taste und nicht irgendwie so irgendwo hin und hofft, dass man das Richtige hat, weil es so eine Kombitaste ist. Das sind einfach klassische Tasten. Also dafür gibt es schon mal auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben, weil das ist diese Generation, wo ich sage, das war Peak VAG. Danach ging es halt bergab.
Ja, sehe ich genauso.
So, und dann können wir ja noch kurz beim Lenkrad bleiben. Wir haben jetzt ja schon gesagt, FR, bisschen sportlicher, ist also unten abgeflacht mit so einem FR-Logo auch in der Spange und hat dann so genobtes Leder im Griffbereich. Ne? Ist das korrekt?
Ja, genau. Also ob es jetzt wirkliches Leder ist, vermute ich mal eher nicht. Ob das Kunstleder, aber ja.
Genau, also auch das Lenkrad finde ich halt gut, also liegt gut in der Hand, ist nicht zu dick aufgepolstert, ist für so einen Kleinwagen wirklich ein edles Lenkrad, finde ich.
Ja.
Womit machen wir weiter? Wollen wir mal hinters Lenkrad schauen? Da haben wir nämlich digitale Instrumente, 10,25 Zoll. Also da merkt man dann schon, okay, das ist modern. Hatte das Vorfestmodell auch schon digitale Instrumente?
Nee, hat es nicht, genau. Das war so eine Neuerung, also man muss ja sagen, allgemein im Interieur hat sich wirklich viel verändert. Also das Display, also das Infotainment-System war ja komplett integriert noch bei den alten, mit so ganz viel Glanzschwarz drumherum, wo du jeden einzelnen Fingerabdruck drauf gesehen hast. Das ist jetzt ja so freistehend, dann das Kombi-Instrument wurde geändert. Diese ganzen Zierleisten sehen komplett anders aus. Also das war vorher auch so komplett in Glanzschwarz, ein riesengroßes Teil einfach, was wirklich nach kürzester Zeit schon relativ schlecht aussah. Also nicht nur wegen Staub, sondern auch so feinste Kratzer und sowas, das war super anfällig. Das haben sie halt auch geändert. Also da ist schon wirklich viel passiert.
Ja, wie gut, dass du hier der Ibiza-Experte bist und vor Facelift, alles vergleichen
kannst. Bei dem Vergleich.
Ja, perfekt. Also ich muss sagen, diese digitalen Instrumente finde ich super, weil die sind einfach zu verstehen. Man kann sich unterschiedliche Sachen anzeigen lassen. Trotzdem sind sie halt noch in dem Tachogehäuse integriert, also nicht so komplett freistehend, wie es ja heutzutage auch gang und gäbe ist oder immer mehr wird zumindest. Der Touchscreen in der Mitte, der ist in unserem Fall 9,2 Zoll groß, also das ist gemessen an heutigen Verhältnissen eher klein. Und der wirkt so, also du hast gesagt, der alte war richtig integriert, ne?
Ja,
der neue ist ja so halb aufgesetzt, muss man sagen, ne? Also ist eigentlich schon aufgesetzt, aber irgendwie trotzdem so halb eingelassen.
Ja, so könnte man sagen, ja.
Ich finde eigentlich ganz gut gelöst dafür, dass es ein aufgesetzter Navi-Bildschirm ist. Also finde ich, haben die ganz gut hinbekommen. Muss aber sagen, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich finde, im VAG-Konzern ist irgendwie die Software vom Navi bei Seat immer so ein bisschen undurchsichtig. Finde ich auch bei Cupra übrigens, also finde ich es bei VW und bei Skoda irgendwie immer intuitiver.
Ja, also es kann sein, dadurch, dass meine Eltern hatten, das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo erwähnt, mal einen Formentor auch gehabt und jetzt, dass ich kenne es halt, dadurch habe ich so das Gefühl, es funktioniert ganz gut, ich weiß mittlerweile, wo was ist. Was aber wirklich halt schlecht ist, ist einfach, dass die halt übelst viele Softwareprobleme haben. Ne? Es ist echt grausam, wie oft sich das Ding schon aufgehangen hat. Dann gab es wieder ein Update und sonst was. Und dann hat sich's wieder aufgehangen, dann ist es komplett schwarz. Dann mitten beim Telefonieren ist das Ding einfach, sagt so, ach, okay, Handy brauche ich nicht mehr. Zack, bist du raus und so. Also das ist wirklich schlecht.
Mhm.
Ja, also das sind Riesenprobleme. Aber von der Übersichtlichkeit habe ich jetzt nicht die Riesenprobleme, aber vielleicht auch, weil ich es einfach schon zu oft benutzt habe.
Ja, es ist jetzt auch nicht komplett verwirrend, also gibt es deutlich verwirrendere Systeme, aber wie gesagt, im direkten Vergleich zu Skoda oder VW finde ich die Systeme immer ein bisschen intuitiver. Bei Seat muss ich mich immer ein bisschen mehr reinfuchsen. Aber gut, das ist nur so eine Randnotiz. Sehr gut finde ich die Sitze, vor allen Dingen für ein Auto dieser Klasse. Also A, haben die guten Seitenhalt. Ich finde sie ziemlich bequem. Und in dem Fall von Jannas Auto jetzt ja auch mit so Dynamika-Sitzbahnen, ne?
Genau.
Also so Mikrofaser.
Also ja, so ein Alcantara-Verschnitt eigentlich.
Genau. Und man hat auch wirklich, ich finde, also gut, ich bin jetzt nicht kein Riese, ich bin 1,83. Für dieses Auto sitzt man wirklich richtig gut vorne, ne?
Ja, finde ich auch. Also man kann auch schon mal dazu sagen, wir sind einmal auch mit dem Wagen schon mal in Urlaub gefahren, also schon mal weiter weg. Damals, weil wieder mal eins meiner Autos kaputt war und wir dann damit fahren mussten, notgedrungen. Das war eigentlich anders geplant. Und haben dementsprechend auch schon mal eine weite Strecke damit zurückgelegt. Und hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, so, ja, mit so einem Kleinwagen, eigentlich nicht so Bock. Aber ging komplett entspannt. Also keine Rückenschmerzen oder sonst irgendwas. Man sitzt wirklich gut da drin.
Ja, muss ich auch sagen. Also war ich echt positiv überrascht. Ich muss aber jetzt, komme ich wieder um die Ecke. Ich muss aber sagen, eine Sache gefällt mir wirklich gar nicht, ne? Das sind die ganzen roten Akzente.
Witzig, genau das habe ich auch notiert. Weil man muss dazu sagen, man kann bei den Lüftungsdüsen, wenn man das so sieht, da kann man diese Ringe, da kann man das Rot abbestellen. Die sind dann jetzt wie in dem Fall halt weiß, die sind so leicht beleuchtet und sonst sind die rot. Bei allem anderen kannst du die roten Akzente aber nicht abbestellen. Was ich halt nicht verstehe, weil es passt überhaupt nicht zu der Außenfarbe. Es passt
genau.
Ich finde es jetzt nicht übel schlimm, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass man einfach irgendwie eine silberne, schwarze, wie auch immer Naht nehmen könnte, die einfach schlicht ist. Aber kannst du nicht. Ist bei FR ist immer diese rote Naht drin.
Ah, das ist echt eigentlich ein bisschen schade, weil wie du sagst, wahrscheinlich zu einem roten Auto oder so ist es ja passend, aber zu einem dunklen Blauen
oder sonst was passt es ja auch. Also passt ja schon zu diesen Nicht-Farben, sag ich mal, geht es ja immer. Aber sobald du eine Farbe nimmst, beißt sich das. Also,
ja,
weil die roten Bremssättel zum Beispiel kannst du abwählen.
Immerhin.
Also du kannst entweder rote oder silberne nehmen. Da haben wir natürlich direkt die silbernen genommen. Aber Ja, bei den Nähten kannst du nichts machen.
Ja, und das ist halt also an den Sitzen, am Gangwallhebel, den Türtafeln, am Lenkrad, also überall findest du halt diese roten Nähte. Und ja, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber wenn man es schon so durchdesignt, dann finde ich halt, ohne die roten Nähte hätte es ein bisschen besser gematcht.
Ja.
Gut finde ich hingegen, das Auto hat eine klassische Start-Stopp-Taste, also nicht irgendwie im Menü zu suchen, sondern einfach direkt neben dem Gangwallhebel in der Leiste, da wo man es findet, einfach beschriftet, ist gut. Außerdem noch eine klassische Handbremse. Auch das ja heutzutage fast gar nicht mehr zu finden. Eine Handbremse zum Anziehen, so wie früher.
Unfassbar.
Das, oder?
Man glaubt es kaum.
Also auch das fand ich cool. Und in diesem Fall, da habe ich tatsächlich gleich noch eine Frage an dich. Das Auto hat auch keinen Startknopf, ne? Noch klassisch Schlüssel zum Reinstecken.
Mhm.
Aber es gibt einen Startknopf, ne? Also wenn du Keyless Go bestellst, hat das Auto einen Startknopf.
Weiß ich gar nicht.
Weil es gibt ziemlich viele Bilder, da habe ich mich nämlich noch gefragt, wo das Auto einen Startknopf hat. Und dann bin ich mal in den Konfigurator gegangen und da gibt es Keyless Go Cassy, heißt das ja bei Seat, für 380 Euro. Und dann hat das Auto auch einen Startknopf.
Also es kann sein, ja. Das weiß ich nicht genau. Man muss dazu sagen, wir hatten ja sowieso ein bisschen Probleme beim Bestellen bei dem Wagen, weil das war noch zur Corona-Zeit. Zum Beispiel, sie hatte ja, hatten wir vorhin schon gesagt, sie hatte ja den Vorgänger auch schon, den gleichen, und da hatte sie auch die Beats-Anlage zum Beispiel drin, die Musikanlage.
Ja.
Da erinnere ich mich auf jeden Fall dran, die wollte sie gerne wieder haben, gab's aber, konntest du nicht mehr bestellen. Und dann gab's sie aber wieder irgendwann eine Zeit später, aber
ja,
da war die Bestellung halt schon raus. Deswegen kann es sein, dass es vielleicht das zu dem Zeitpunkt nicht gab, aber dann wieder kam, das weiß ich nicht genau, um ehrlich zu sein.
Ich dachte, ihr habt gespart.
Wahrscheinlich wird es das gewesen.
380 Euro war nicht mehr drin, das war nicht drin. So ist es halt irgendwie, ja, es ist ein bisschen oldschool, weil auch das heutzutage hat man selten noch ein Auto, ein modernes Auto, wo man einsteigt und einen Schlüssel reinsteckt, aber irgendwie auch charmant. Also ich mag es grundsätzlich ja immer, auch einen Schlüssel mit Bart zu haben.
Jo.
Und wieder ein klassisches Feature, aber auch das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das Auto hat auch noch einen echten Gangwallhebel.
Mhm.
Nicht diesen Shift-by-Wire-Knubbel.
Ja, und ich finde, nach heutigen Standards sieht das schon echt groß aus, schon fast mittlerweile, wenn man sich so anguckt. Krass, ganz schöner Klopper da irgendwie in der Mitte.
Ja, das stimmt.
Ich persönlich finde es von der Handhabung auch besser. Rein optisch würde ich aber fast sagen, dass ich mich mittlerweile an diese kleineren schon fast gewöhnt habe.
Ja, es ist ja auch, also von der Bedienung, man versteht ja beides, ne? Ja. Aber ich finde, also ich persönlich mag diese kleinen Knubbel gar nicht.
Nee, also es fassen sich halt komisch an, finde ich.
Ja.
Aber optisch finde ich es jetzt nicht so schlimm. Da hab ich habe einen Moment gebraucht, am Anfang dachte ich, aber optisch finde ich es jetzt nicht mehr so.
Nee, aber ja, also hier in diesem Fall noch ganz klassischen Gangwallhebel, den man so richtig noch nach hinten zieht.
Und worauf ich jetzt gerne auch hinweisen würde, das ist so ein Detail, was für mich echt wichtig ist, was es nämlich auch beim Vorfacelift nicht gab, der hat einen schwarzen Dachhimmel.
Mhm, habe ich das zumindest hier auch notiert.
Ja, und das ist zum Beispiel eine Sache, ich hasse wirklich helle Dachhimmel. Also ich weiß nicht, ich verstehe bis heute nicht, warum so viele Autos einen hellen Dachhimmel haben. Ich finde immer, wenn es die Option gibt, würde ich immer einen schwarzen Dachhimmel nehmen. Und ich fand das richtig cool, dass sie mit dem Facelift halt diesen schwarzen Dachhimmel dann ermöglicht haben. Weil meiner Meinung nach sieht es einfach deutlich hochwertiger aus als dieses komische hellgraue, was super anfällig ist und ja, meistens immer nur günstig einfach aussieht. Und da habe ich mich richtig drüber gefreut, als ich das gesehen habe.
Ja, also schwarzer Dachhimmel bin ich auch großer Freund von. Was ich gerne noch erwähnen würde, ist, dass ich finde, dass das Auto für einen Kleinwagen eine sehr hochwertige Qualitätsanmutung hat. Also ich finde jetzt verglichen mit beispielsweise dem Megane E-Tech aus Folge 7 wirkt der Ibiza hochwertiger von der Materialauswahl. Klar, an gewissen Ecken merkt man dann doch, okay, irgendwo musste der Rotstift angesetzt werden, beispielsweise keine Haubendämpfer. Da habe ich mich wirklich noch gewundert, als ich die Haube aufgemacht habe.
Stimmt, ja.
Der hat keine Haubendämpfer.
Ja.
So, das sind Nuancen und die meisten machen wahrscheinlich ihre Haube, weiß ich nicht, einmal im Jahr, wenn überhaupt, auf oder gar nicht vielleicht auch. Aber ich noch so, man erwartet halt, du machst eine Haube auf und dann schwingt die nach oben.
Ja.
Und da, ich hatte Kamera. Ich denke,
das war eher Gewichtsersparnis wegen FR.
Weiß ich. Wegen Racy.
Ja, ja,
ganz sicher.
Ja, ich denke mal, das wird es eher gewesen sein.
Ja. Ganz sicher, du hast recht. Nee, aber das sind so Kleinigkeiten, da merkt man dann, gut, da ist jetzt vielleicht auch bei mir so ein bisschen der Job, der da mit reinspielt, aber da merkt man dann doch, okay, hier wurde dann doch eingespart, was natürlich bei einem Kleinwagen auch vollkommen in Ordnung ist. Aber allgemein, die Auswahl der Materialien finde ich sehr gut. Wobei hier jetzt wieder eine kleine Einschränkung, da haben wir auch schon während der Fahrt drüber gesprochen. Du hast auch schon gesagt, du hast es Jana schon ein paar Mal gesagt, sie muss ihre Hände deutlich weniger eincremen, ne?
Mhm.
Weil das Lenkrad ist schon so leicht speckig. Und auch der Gangwallhebel ist auch schon so leicht speckig. Mhm. Das Auto hat was gelaufen? 28,5 oder so. Mhm. Und das ist natürlich schon auffällig, wenn du ein Lenkrad hast, wo es schon so leicht speckig ist, nach so einer niedrigen Laufleistung.
Ja. Und selbst auch an den Türtafeln siehst du es auch. Also oben so an dem Rand und so, und ja, da überall, wo der Griff ist. Ja.
Ja, also die Hände sind immer fresh.
Ja, das Lenkrad halt Auto nicht dafür so. Nicht mehr.
Ja. Ja, ansonsten habe ich mich für ein Bild auch mal nach hinten gesetzt. Muss sagen, ja, es ist und bleibt ein Kleinwagen, aber ich kann da sitzen. Also Sitz auf mich eingestellt vorne, kann ich hinter mir theoretisch sitzen. Ja, da würde ich jetzt nicht so gerne mit in Urlaub fahren, mit 4 Leuten wahrscheinlich. Nee. Aber für eine kurze Strecke kann man sich da schon reinsetzen.
Ja, würde ich auch behaupten. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals hinten schon saß in dem Auto, aber
vermutlich nicht.
Nee, ich glaube nicht. Aber sieht sehr geräumig aus.
Ja, ja.
Aber hast du den Vergleich irgendwie mal zu einem Polo oder Fabia oder irgendwas? Saßt du da mal hinten?
Boah, also müsste ich jetzt lügen. Bestimmt saß ich mal in einem Fabia oder Polo hinten, aber kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Ist jetzt keine. Und
ich würde es einfach mal interessieren, weil ja teilweise auch selbst bei den Markenbrüdern, also immer, ich muss da immer an Skoda denken. Mhm. Wenn du da hinten sitzt, denkst du immer so, krass, wie kriegen die das hin, auf der gleichen Plattform so viel mehr Beinfreiheit zu haben? Deswegen hätte es mich jetzt mal interessiert, ob vielleicht der Fabia hinten deutlich geräumiger nochmal ist oder nicht. Ich weiß es auch nicht.
Okay. Nee, also muss ich passen.
Okay.
Wo ich nicht passen muss, ist beim Kofferraumvolumen, denn das habe ich nachgeschaut. 355 Liter. Das ist für so ein kompaktes Auto tatsächlich ganz gut. Und du hast auch nochmal nachgeschaut, wie viel da reingeht, wenn man die Sitze umklappt.
Ne? Genau, dann kommen wir auf 1165 Liter.
Und jetzt sag mal, ich weiß ja, du bist ja, wenn du in Urlaub fährst, du bist ja so ein Typ, bei dir darf man ja nicht sehen, dass das Gepäck im Auto ist. Ne?
Ja.
Also so Überladekante oder so,
auf keinen
geht
Fall.
Gar nicht. Ne? Nee. Da weiß ich, ist Luca übel streng und ihr seid damit in Urlaub gefahren,
ja,
passte.
Hat geklappt, ja. Aber halt auch nur zu zweit, klar, aber das ging entspannt, ja.
Sehr gut. Also ich finde auch 355 Liter, das ist ein ordentliches Kofferraumvolumen für einen Kleinwagen.
Ja.
Ja, und damit hätte ich gesagt, bei mir steht hier nichts mehr auf der Liste für den Innenraum.
Nö, ich habe auch nichts mehr zu berichten.
Dann kommen wir zu den technischen Daten.
Technische Daten.
Ja, der Ibiza von Janna ist die Top-Motorisierung, ne?
Sicher.
Habt ihr euch nicht lumpen lassen?
Na, klar, muss sein. Da haben wir nämlich den VW EA 211 Evo drin.
Der Evo, ne?
Ja, natürlich.
Klar. Den wolltest du unbedingt.
Ja, ich habe Evo gelesen, das muss es sein. Das hat mich direkt angesprochen. Beziehungsweise hat Janna direkt angesprochen.
Ja, ja, so. Ihr merkt schon, ne? Also Luca hat die nur in die richtige Richtung gestoßen. Ja. Hin und wieder hört man vielleicht raus, dass da ein bisschen mehr stoßen.
Ja, also dieser VW EA 211 Evo ist auf jeden Fall ein 1,5 Liter Vierzylinder Turbo mit 150 PS. Er hat 250 Newtonmeter, die liegen zwischen 1500 und 3500 Umdrehungen an. Und ja, wie Jan schon gesagt hat, das ist die Top-Motorisierung. Es gibt ihn sonst noch mit diversen Dreizylindermotoren. Da gab es so viel Wechsel, auch beim Facelift und Vor-Facelift und so weiter. Also die haben auf jeden Fall irgendwo immer zwischen 65 und 116 PS gehabt. Ja, waren 1 Liter Dreizylinder. Und es gab auch mal eine Zeit lang noch einen 1,6 Liter Dieselmotor, auch in verschiedenen Ausbaustufen. Der wurde aber 2020 dann eingestampft. Also ich glaube, das ist auch wirklich eine Rarität, den als Diesel zu finden. Das ist nicht gerade gängig.
Ja, ist ja auch eher untypisch. Kleinwagen als Diesel hat sich jetzt wahrscheinlich nicht so mega gut verkauft. Ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass dieses Auto keinen Dreizylinder hat, weil ich glaube, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Dreizylinder sind zwar grundsätzlich jetzt keine schlechten Motoren und es gibt auch wirklich herausragende Motoren, wenn ich an den GR Yaris denke, das ist zum Beispiel Parade-Dreizylinder natürlich.
Das ist auch der einzige, der mir mal einfällt, wenn ich an Parade-Dreizylinder denke, oder? Oder fallen noch mehr Beispiele ein?
Also auf dem Papier war zumindest auch mal der Dreizylinder im Königsegg Gemera interessant. Ne?
Ja, und der wurde ja abgesägt.
Genau, der wurde dann abgesägt, weil die Leute dann doch lieber einen V8 wollten.
Komisch.
Aber es wäre zumindest auch mal ein interessanter Motor gewesen. Und ich hätte theoretisch auch einfach mal, weil ich nie erfahren habe, der i8, wie der Dreizylinder so ist. Ne? Also klar ist Dreizylinder im i8 erstmal irgendwie schwierig, aber wäre sicherlich mal ein interessanter Motor gewesen.
Ja.
So. Die Dreizylinder, die oft in den Kleinwagen stecken, die sind halt von der Kraftentfaltung immer so ein bisschen schwierig. Die kommen immer so erst gar nicht und dann so explosionsartig ist jetzt das falsche Wort bei einem Dreizylinder, aber dann kommt alles, erst nichts, dann alles. Ist unharmonisch und laufen oft auch so ein bisschen rau, finde ich jetzt persönlich.
Ja, übelst unrund, finde ich. Bei vielen merkt man das schon. Und was du gerade sagst mit explosionsartig, ich habe immer das Gefühl, als wenn die so einem vorgaukeln wollen, dass die doch ganz gut Leistung haben. Deswegen irgendwie, weiß nicht, du gibst 30% Gas und die Rosselklappe geht aber schon zu 80-90% auf. Ja. Und dann denkst du, oh, da geht ja richtig. Und wenn dann Vollgas gibt, keinen Unterschied.
Also. Ja, das stimmt. Ja, also gut, dass wir uns mit dieser Thematik heute nicht tiefergehend beschäftigen müssen. Mhm. Denn wie gesagt, wir haben einen 1,5 Liter 14er Turbo. Leistungsdaten hast du gerade genannt. Aber wir haben natürlich auch noch Fahrleistung. Topspeed 216 und 0 auf 100 8,1 Sekunden. Und du hast, glaube ich, auch noch ein Leergewicht, ne?
Ich habe auch ein Leergewicht, genau. Und da liegen wir bei 1199 Kilo. Ganz knapp an der 1,2 vorbei.
Ja, das sind die Haubendämpfer.
Das, genau.
Das, so, das sind die Haubendämpfer.
Die hätten nämlich, ja, und da haben sie gesagt, nee, so nicht.
Nee, der soll unter 1,2
wiegen. Ja, genau.
Absolut. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn es ist in diesem Motor oder an diesem Motor immer ein 7-Gang DSG gekoppelt.
Genau. Gibt es auch nicht als Schalter, gibt es keine Option. Allerdings erst seit dem Facelift. Vor dem Facelift gab es diesen Motor nämlich nur als Schalter. Dementsprechend war unser Vorgänger oder Janas Vorgänger war mit Schaltgetriebe noch.
Okay, also das vielleicht auch noch eine interessante Information. Also ihr hattet auch vorher den Ibiza mit dem gleichen Motor.
Genau.
Richtig. Aber mit dem anderen Getriebe.
Genau.
Okay. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Wir haben uns ja auch schon die Sprachnachricht von Jana angehört, die jetzt von dem Getriebe nicht so überzeugt ist.
Mhm.
Wie gesagt, kommen wir gleich zu. Vorher aber noch eben kurz die technischen Daten abgerundet. Angegebener Verbrauch von Seat 5,7 Liter auf 100 Kilometer. Und ein paar Preise wollen wir euch natürlich auch noch mit auf den Weg geben.
Aber ganz kurz, wenn ich nochmal eben reingrätschen darf, wo wir gerade beim Verbrauch sind, habe ich auch noch mal ein ganz interessantes Thema eben kurz.
Ja.
Gibt ja nicht nur den normalen Spritverbrauch, sondern jetzt mittlerweile dürfen wir bei dem Wagen auch von Ölverbrauch reden. Das finde ich irgendwie ganz interessant, weil der Wagen hat jetzt ein anderes Öl als vorher.
Okay.
Wir hatten, wie gesagt, den Vorgänger, da fuhr der noch ganz normal 5W30 und der neue hat jetzt den identischen Motor ja mit 0W20 Öl.
Okay.
Beim Vorgänger mussten wir nie auch nur ein bisschen Öl nachkippen. Bei dem, wie wir gehört haben, der hat ja nicht besonders viel gelaufen bisher, mussten wir schon zweimal nachkippen.
Echt?
Ja. Oha. Weil da jetzt so eine Plörre drin ist. 0W20, was ist das für ein Öl? Kannst ja Wasser reinkippen fast.
Ja, okay.
Weiß ich nicht. Und das hast du ja oftmals eigentlich eher bei Hybriden oder sowas, das Öl drin. Aber bei dem, wie gesagt, die haben umgeölt auf 0W20 und seitdem hat er jetzt auch endlich Ölverbrauch.
Ja, perfekt. Mhm. Haben sich gedacht, das ist ein echtes VOG-Produkt.
Ja, genau, richtig. Bei dem alten noch so, da haben wir verwackelt. Der hat nichts verbraucht.
Wenn der kein Öl verbraucht, dann ist es kein VOG-Produkt.
Nee, eben. Also, da kann ich auch noch mal eben kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte früher mal einen Golf 6 mit dem guten 1,4er TSI.
Doppelt aufgeladen.
Genau, doppelt aufgeladen. Und da wurde mir damals von dem netten Herrn aus der Werkstatt gesagt, dass 3/4 Liter auf 1000 Kilometer wäre vollkommen im Rahmen.
Ah,
und der
hatte
nicht viel gelaufen. Also ich habe den gekauft mit 18.000 Kilometern damals. Und da hatte ich, war ich wegen Ölverbrauch halt in der Werkstatt. Und da wurde mir wirklich gesagt, dass das, also bis dahin ist noch im Rahmen. Und ich dachte, was? Der hat irgendwie, weiß nicht, da passen 3,8 Liter Öl rein oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann jedes Mal 0,75 nachkippen nach 1000 Kilometern. Brauchst ja gar nicht zum Ölwechsel fahren fast.
Ja, wie du schon sagst, da wird halt plötzlich auf einmal in zwei Verbräuchen gerechnet.
Ja, genau,
nicht nur der Spritverbrauch. Ja, ja, gut, das ist natürlich wieder eine Info. Wenn ich das Auto jetzt nur kurz fahre, habe ich die nicht.
Mhm.
Aber da kannst du aus dem Nähkästchen plaudern. Okay, also Ölverbrauch hat er.
Hat er.
Mhm. Sehr gut.
Ja, weiß ich nicht, ob das sehr gut ist, aber ja, ist da.
Gut, dann jetzt noch mal kurz zu den Preisen.
Mhm.
Ich habe mal nachgeschaut, aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Basismodell beim Ibiza ein 1.0 Style Edition mit 116 PS. Und der startet bei ganz knapp unter 20.000 Euro, 19.700 Euro. Jetzt muss man ja aber sagen, heutzutage, gerade bei solchen Autos, eigentlich viel interessanter als der Basispreis oder der ja, Kaufpreis, ist ja oft tatsächlich der Leasingpreis. Und da hat Seat echt gute Angebote. Also klar, das ist eine nackte Bude, aber es gibt den Ibiza im Privatleasing ab 149 Euro brutto pro Monat mit 1000 Euro Sonderzahlung. Das ist, finde ich, schon, wenn man überlegt, was man da für ein grundsätzlich vollwertiges Auto man bekommt, für 149 Euro. Und wir wissen ja, es gibt ja immer noch über Drittanbieter doch noch bessere Angebote. Das ist jetzt das Herstellerangebot. Finde ich schon gut.
Das ist schon wirklich günstig, ja.
Aber du hast ja noch einen Basispreis rausgesucht vom Vor-Facelift, ne?
Genau, richtig. Und zwar für einen relativ kurzen Zeitraum, nicht von Anfang an, von 2018 bis 2019 gab es noch ein Basismodell. Der hatte 65 PS, war dann wirklich ziemlich leer. Aber der hatte tatsächlich einen Basispreis von 12.990 Euro.
Krass. Und
das im Jahr von 2018, beziehungsweise 2019 noch. Das ist schon wirklich sehr günstig gewesen.
Ja, aber bestätigt ja auch wieder das, was du eingangs gesagt hast, dass wirklich immer unten abgeschnitten wird.
Genau.
Ne? Alles, was so leistbare Mobilität ist, überleg mal, Das neue, also jetzt die Basisversion, sicherlich hat die mehr Ausstattung, die hat mehr Leistung, aber die kostet halt 7.000 Euro mehr, also genau. 50% mehr.
Ja, und ich finde das halt so blödsinnig, dann auch zu sagen, ja, der hat dann halt schon von Haus aus mehr drin. Ja, aber es gibt ja viele Leute, die wollen nicht von Haus aus mehr drin.
Die brauchen
damit irgendwie ihre 15 Kilometer, wie auch immer, am Tag und wollen einfach nur ein günstiges Auto, was am besten neu ist, damit es wenig Probleme macht, einfach günstig fahren. Ja. Und dann verstehe ich nicht, warum das immer wieder abgesägt wird.
Ja, ist leider echt so.
Auch so ein Space Star zum Beispiel, gab es ja eine Zeit lang für unter 10.000 Euro. Mhm. Bin letztes Mal an so einem Mitsubishi-Händler vorbeigefahren, da standen mir die Tageszulassung für 18. Aber so Standarddinger. Ich dachte, hä? Was ist da passiert?
Ja, wobei ich glaube, den gibt es noch günstiger, ohne dass ich jetzt nachgeguckt habe. Aber
ja, aber auf jeden Fall nicht mehr für 10.
Nee, also für 10 gibt es
nicht mehr. Ich glaube nicht mal mehr für unter 15, meine ich.
Ja, müssen wir mal nachschauen. Will ich mich jetzt nicht drauf festlegen, dass wir die Folge dazu gemacht haben, im alten Podcast ja auch schon ein bisschen her. Mhm. Aber ja, wir kommen immer wieder an den gleichen Punkt. Die Basismobilität wird leider weggespart.
Ja, ist so. Stirbt aus.
Und jetzt kommt ja noch ein weiterer Downer, wenn man jetzt anschaut, das Fahrzeug, was wir gefahren sind, also den 150 PS Benziner als FR, den gibt es aktuell nicht unter 28.470 Euro. Mhm. Und als Black Pro Edition nicht mal unter 30.000, sondern 31.055 Euro. Und euer Auto hat wie viel gekostet?
32.315 Euro.
Mhm. Ja, kurze Pause, ja. Um das sacken zu lassen.
Wenn man sich da wieder vor Augen führt, dass es halt wirklich ein Kleinwagen ist, ist das schon echt absurd eigentlich, ne?
Ist heavy, muss ich auch sagen. Aber gut, das sind die Zeiten, in denen wir leben. Und ich würde sagen, genug der Zahlen. Lass uns mal losfahren.
Jo.
Fahren.
Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Wie war das? Fang du gerne mal an. Dein erster Eindruck erstmal, so die ersten Gedanken.
Ja, also eingestiegen, habe ich ja schon gesagt. Ich finde erstmal das Raumgefühl total gut für so einen Kleinwagen. Ich mache es immer so, ich glaube auch das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ich gucke immer erstmal, welche Fahrmodi stehen mir zur Wahl. Und dann fahre ich mich quasi vom komfortabelsten oder normalsten Modus hoch und teste immer so weiter durch. Mhm. Also fangen wir erstmal vorne an. Es gibt 4 Fahrmodi im Ibiza. Eco, Normal, Sport und Individual. Zu Individual einmal kurz am Rande. Ihr habt den ja schon vorkonfiguriert, so wie euch der am besten gefällt. Man kann da folgende Parameter auswählen. Lenkung, Motor, alles klar, verstehe ich. Mhm. Und Klimatisierung.
Naheliegend oder nicht?
Was soll das denn?
Ja.
Was hat das denn mit dem Fahrmodus zu tun?
Kann ich dir nicht sagen.
Ich habe da dreimal hingeguckt. Ja. Also, Klimatisierung jetzt. Ja. Was soll das?
Also, ja, weiß ich auch nicht.
Habe ich bewusst auch noch nie so wahrgenommen, dass irgendein anderes Auto bei den Fahrmodi Klimatisierung hat. Aber gut, lassen wir einfach mal so.
Ja.
Ist so. Mhm. Ich bin den Eco erstmal losgefahren und muss sagen, ich fange mal gleich mit dem für mich tatsächlich positivsten Punkt an. Das Fahrwerk. Ich finde, das Fahrwerk ist sehr gut. Es ist wirklich ein extrem ausgewogenes Fahrwerk für dieses Auto, für diese Klasse. Also es ist nicht poltrig, es ist nicht zu straff, obwohl es ja nun die Sportversion ist. Oftmals haben wir auch das, haben wir schon ein paar Mal gesagt, man hat so das Gefühl, manche Autos wollen durch Härte irgendwie Sportlichkeit irgendwie symbolisieren. Ist hier nicht so. Es wirkt wie ein richtig gut abgestimmtes Fahrwerk. In jedem Fahrmodi übrigens, weil es sich ja nicht verändert.
Ja, ich wollte sagen, das kann man ja nicht anpassen.
So. Mhm. Also da muss ich sagen, Fahrwerk, das fällt einem wirklich so, fährst du ein paar Kilometer, dann merkst du schon direkt, alles klar, das Fahrwerk ist richtig, richtig gut. Mhm. Gleiches gilt für mich auch für die Lenkung. Lenkung kann man jetzt ja, wie gesagt, anpassen. Klar, in Normal ist sie dann auf der Normaleinstellung. In Individual habt ihr sie ja auf Sport konfiguriert. Ne? Also ich meine, eure Konfiguration bei Individual ist Lenkung Sport, Motor Normal, Klimatisierung auch normal.
Ne? Jawohl, vollkommen richtig.
So, und da muss ich sagen, also die Lenkung finde ich angenehm direkt, hat ein gutes Feedback, ist aber auch nicht so, und das ist ja auch bei Kleinwagen häufig so, nicht so super sensibel, so City-Style, weißt du, so für mich ist immer so Fiat Panda oder so oder Fiat 500, auch so ein City-Knopf, kannst du gefühlt so mit einem Finger so am Lenkrad so, fühle mich immer wie so ein Gabelstaplerfahrer, weißt du, so ist sie nicht.
Also so ein kleiner Knauf drauf.
Ja, genau, richtig. Ja. Also auch da muss ich sagen, Fahrwerk und Lenkung, das waren so die ersten beiden Punkte, wo ich wirklich gemerkt habe, das Auto könnte wirklich auch eine ganze Klasse höher angesiedelt sein.
Mhm. Da muss ich tatsächlich zu sagen, damals bei der Probefahrt war auch genau das Fahrwerk war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das hat mich übelst überzeugt. Weil, witzigerweise habe ich das ganz oben notiert. Ich finde, der fährt sich eher wie ein Kompaktwagen als wie ein Kleinwagen. Also genau das, was du gerade gesagt hast, könnte eine Klasse höher sein. Also mit dem Fahrwerk bin ich auch absolut zufrieden. Man kann ihn recht agil, Entschuldigung, man kann ihn recht agil fahren. Trotzdem ist es aber nicht so, dass das Ding jetzt übelst sportlich ist, dass du wirklich so übelst holprig überall rumfährst oder sonst irgendwas. Also es ist echt ausgewogen. Man kann es gut in der Stadt nutzen, aber man kann auch wirklich mal schön ein bisschen durch die Kurven fahren. Das macht auch Spaß. Also das Fahrwerk ist wirklich absolut top.
Ja, sind wir uns einig.
Ja, sehr gut. Bis jetzt sind wir uns ziemlich einig. Das wird ja mal ungern gehört hier eigentlich.
Ja, aber dann sagen sie, wenn wir den Megane machen, Elektroauto, wo wir uns gar nicht einig sind, wird uns vorgeworfen, ja, Elektroauto interessiert keinen, hören wir nicht.
Ja, genau, das stimmt. Ja, schwierig.
Also wie man es macht, macht man es verkehrt. Ne?
Man kann sich einig machen.
Immer das Gleiche. Mhm. Okay, kommen wir mal zum Motor. Also wir haben jetzt ja nun gesagt, Vierzylinder, grundsätzlich finden wir die, glaube ich, beide ganz gut. Und ich muss auch sagen, auch hier kann ich wenig mäkeln. Ich finde, der Motor passt gut zum Auto. Er fühlt sich nicht untermotorisiert an. Wie gesagt, ist ja nun mal auch der Topmotor. Beschleunigt das Auto ausreichend. Es ist jetzt überhaupt kein Auto, finde ich, was irgendwie zum Schnellfahren verleitet. So. Mhm. Also es geht gut vorwärts, passt alles gut. Klar, bei hohen Drehzahlen wird auch dieser Motor ein bisschen dröhnig, aber finde ich, ist noch im Rahmen.
Mhm. Sehe ich genauso. Was ich ganz lustig bei dem finde, ist, dass der tatsächlich eine Zylinderabschaltung hat.
Auf zwei Zylinder.
Ja, ne? Dass er dann auf zwei Zylinder, und das merkt man auch.
Ja.
Das finde ich ein bisschen unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, Vierzylinder ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er jetzt übelst viel säuft, dass man jetzt da unbedingt zwei Zylinder abschneiden muss, damit es, wenn es geht. Das, finde ich, muss jetzt nicht unbedingt sein. Das merkt man dann schon. Aber wenn er ganz normal auf den vier Töpfen läuft, dann läuft er wirklich gut. Und auch auf der Autobahn kann man ihn selbst bei höheren Geschwindigkeiten ganz gut noch bewegen. Also das Höchste, was ich mal auf dem Tacho hatte, war sogar knapp über 240. Also laut Tacho natürlich, ne? Nicht GPS gemessen oder sonst irgendwas. Das in einem Kleinwagen finde ich schon beachtlich.
240? Mhm. Finde ich auch krass. Hätte ich nicht gedacht.
Ja. Wie gesagt, waren wahrscheinlich auch perfekte Bedingungen. Es hat schon ein bisschen gedauert, sonst ist er eher so im Bereich von 2,30 so. Mhm. Aber das macht er eigentlich ganz entspannt.
Nicht schlecht.
Ja.
Und jetzt kommen wir zum Elefanten im Raum.
Mhm.
Mit dem Getriebe.
Ja.
Also, wir haben jetzt festgestellt, Fahrwerk, Daumen hoch. Lenkung, Daumen hoch. Motor, Daumen hoch.
Ja.
Getriebe, würde ich sagen, Daumen runter.
Zwei Daumen runter, würde ich sagen.
Ja, wo fangen wir an? Also, ein DSG, also eine Doppelkupplung. Gerade diejenigen von euch, die vielleicht auch ein VAG-Produkt fahren mit einem DSG, die haben vielleicht auch schon mal diese Anfahrschwäche mitbekommen oder vielleicht auch nur darüber gelesen. Also, das war ja wirklich auch jahrelang wirklich so ein durchgängiger Kritikpunkt bei fast jedem Auto aus dem Konzern mit DSG. Es gibt eine ganz unangenehme Anfahrschwäche bei diesem Getriebe. Ihr müsst euch das so vorstellen, es ist ja grundsätzlich eine Automatik. Du nimmst also den Fuß von der Bremse, das Auto rollt los und dann gibst du ein bisschen Gas. Und dann passiert gar nichts.
Mhm.
Und dann denkst du, ich will losfahren, hallo. Dann gibst du ein bisschen mehr Gas, aber wirklich ein bisschen.
Ja.
Aber das Auto denkt, ui.
Vollgas.
Ja, genau, wirklich. Gefühlt ist es genauso, oder?
Ja.
Und das ist so, also wir sind bei dir ja losgefahren und es war wirklich nur so ein ganz, ganz, ganz bisschen feucht. Aber es hat nicht geregnet, es war einfach nur abgetrocknet. Und zweite Ampel fahre ich um die Kurve und hatte schon direkt durchdrehende Räder. Ne?
Ja.
Und du fühlst dich wie so ein Trottel dabei, ne?
Ja, als wenn du es einfach nicht kannst oder als wenn du wirklich wie so ein Spacken in die Stadt fährst und überall mit durchdrehenden Rädern losballern willst.
Also muss man wirklich sagen, und ich habe nochmal nachgelesen, das Auto hat ja sogar eine elektronische Differentialsperre, ne? Und trotzdem ist das irgendwie so unharmonisch.
Es ist leider wirklich, also das Getriebe, das verdirbt einem wirklich den Spaß an dem Wagen.
Das ist total krass.
Ja, ich finde es auch richtig heftig, weil, wie wir halt vorhin schon gesagt hatten, wir hatten ja vorher das gleiche Auto, also wirklich fast identisch, sag ich mal, in vielerlei Hinsicht und mit dem identischen Motor, nur mal als Handschalter. Und der fuhr sich wirklich richtig gut. Das war richtig harmonisch. Der Motor wirkte auch noch mal besser irgendwie. Es wirkte alles wacher, es wirkte alles top. Du konntest ihn perfekt dosieren. Es hat richtig Spaß gemacht, den zu fahren. Und dann kam ja die Automatik und Jana fährt halt hauptsächlich in der Stadt, fährt damit zur Arbeit und so weiter, steht natürlich viel in Stop and Go und hat sich dann damals gefreut, dachte, oh, guck mal, gibt's jetzt mit Automatik, vorher gab's die ja nicht. Ich habe schon damals gesagt, selbst wenn es die Automatik gegeben hätte, nimm lieber den Schalter, fährt sich besser. Und ja, jetzt im Nachhinein sieht sie das sogar genauso wie ich und sagt auch, ja, der Schalter fuhr sich wirklich besser.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich finde sowieso, Kleinwagen mit Automatik sind jetzt überhaupt mein persönliches Ding gar nicht so. Mhm. Ich finde, in den Kleinwagen gehört einfach so eine knackige Handschaltung, so fertig. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Wenn es eine gute Automatik ist, ja auch alles fein. Aber diese Automatik oder dieses Doppelkupplungsgetriebe ist einfach nicht gut. Es kommt ja noch zu dieser Anfahrschwäche noch hinzu. Es sind auch echt Schaltruckler spürbar. Mhm. Beim Ranfahren an die Ampel merkst du so richtig, wie das Getriebe irgendwie. Ja, also es ist einfach nicht harmonisch. Es passt gar nicht. Und es ist eigentlich total schade, weil alles andere gut zusammenpasst. Fahrwerk, Lenkung, Motor, Chassis, alles gut. Dann das Getriebe und du hast es schon gesagt, das verdirbt einem wirklich den Spaß.
Ja, ist wirklich so. Auch ein gutes Beispiel ist, wenn du so zum Beispiel auf eine Ampel zufährst und die springt gerade auf gelb. Und denkst, ach, die kriege ich noch. Gibst ein bisschen Gas, passiert nichts. Gibst ein bisschen mehr Gas, schaltet das Ding erstmal drei Gänge runter. Das dauert aber 3 Sekunden. Derzeit bist du eigentlich gefühlt schon über rot gerollt. Und dann jallert er den Motor mal eben auf 5000 Umdrehungen. Alle Leute gucken dich an, denken so, okay, ist er komplett bescheuert jetzt? Ja. Du hast aber eigentlich schon den Fuß wieder vom Gas genommen. Und dann schaltet er wieder hoch. Also eigentlich hast du gar nicht beschleunigt, das hat nichts gebracht. Und denkst dir, es gibt keinen dazwischen. Also der kennt nicht, der kennt nur entspanntes Fahren, also ganz entspanntes Fahren.
Ja.
Oder du rastest komplett aus. Aber so zügiges Fahren, versteht das Getriebe.
Ja, oder nicht. Auch normales Fahren. Ne? Also man ist ja nicht immer komplett entspannt. Einfach
ja,
so
ja, genau, ja.
Mit dem Verkehr mitschwingen oder so. Ne? Das geht echt gefühlt schlecht. Und dann kommt noch hinzu, ich weiß nicht, du hast natürlich einen viel besseren Blick darauf, wobei dich interessiert das ja nicht, aber egal. Der Verbrauch, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt den Tag, wo ich damit gefahren bin, war ich so bei 8,5 Liter ungefähr.
Das kann sein, weiß so. Ich nicht.
Und wie gesagt, wir haben nochmal, wenn wir uns zurückerinnern, einen angegebenen Verbrauch von 5,7 Liter. Mhm. Das heißt, 3 Liter mehr, fast 3 Liter mehr. Und wir sind ja hauptsächlich in der Stadt gefahren, aber auch mal Schnellstraße oder so. Und ich bin jetzt wirklich, also klar, habe ich ja schon gesagt, ich habe alle Modi mal durchprobiert, aber Großteil der Zeit bin ich eher normal gefahren. Mhm. Und dafür finde ich dann, wie gesagt, 8,5 Liter schon recht viel.
Aber wir reden von Sprit, nicht Öl gerade, oder?
Doch, Öl.
Achso, okay, ja. Fahr grad nicht sicher.
Ja, genau. Nein, Sprit.
Ja.
Und da muss ich dann sagen, glaube ich schon, dass du den mit einer Handschaltung niedriger kriegst.
Ja, würde ich auch sagen. Das weiß ich gar nicht genau. Da müsste ich Jana mal fragen, weil die ihn ja wirklich viel im Alltag bewegt. Ich fahre ja nur zwischendurch mal und habe den Verbrauch da nicht so im Blick. Könnte aber gut angehen. Würde ich jetzt auch mal meinen, dass es so ist. Und das Lustige ist ja auch noch, dazu kommt ja auch noch, der ist auch angegeben, auch noch mal schneller mit der Handschaltung als mit dem DSG, ne? Kommt auch noch dazu.
Perfekt.
Also eigentlich spricht relativ wenig fürs DSG.
Ja, oder gar nichts.
Ja, eigentlich im Prinzip nichts. Man muss aber auch dazu natürlich wiederum sagen, es geht natürlich auch immer um den Einsatzzweck. Wenn wir jetzt wirklich rein vom Fahren reden, ist natürlich ein Schalter einfach immer geiler. Mhm. Aber er wird halt hauptsächlich in der Stadt bewegt. Immer nur Stop and Go, Stop and Go, Stop and Go. Da hast du natürlich mit der Handschaltung auch nicht den ganzen Tag nur Spaß, ne?
Ja, gut, klar. Ich verstehe natürlich den Ansatz, aber wenn es eine normale Automatik wäre oder halt ein gut funktionierendes Doppelkupplungsgetriebe, wäre ich dabei, würde ich auch sagen, ja gut, dann ist halt so.
Nee, also aber, das war nur damals der Grund für die Entscheidung, das wollte ich nur da eben dazu sagen, dass sie gedacht hat, ja, ich fahre ja sowieso den ganzen Tag.
Aber ihr konntet ja eh nicht auswählen.
Ja, gut, man hätte ja den alten theoretisch einfach behalten können.
Okay, ja, gut.
Stand ja auch im Raum, ob man das nicht hätte so machen können, aber okay,
verstehe, ja.
Dann hat sie gesagt, nö, Automatik so, fährt den ganzen Tag in der Stadt, ist ja auch nachvollziehbar dann, deswegen. Sollte es halt die Automatik damals sein.
Ja, aber rückblickend betrachtet, hat sie ja nun auch selber gesagt, ist sie ja auch nicht zufrieden mit der Doppelkupplung, ne?
Nee, leider nicht.
Ja, eigentlich schade, weil das trübt wirklich so den echt positiven Gesamteindruck total. Mhm. Und bevor wir jetzt gleich zum Fazit übergehen, habe ich extra nochmal nachgeschaut und im Vorgespräch haben wir kurz darüber gesprochen. Witzig, du hast den Test nämlich auch gefunden. Bei Autobild haben wir 2021 den Ibiza als 1.5 TSI getestet gegen den baugleichen Bruder Audi A1, 35 TFSI, also mit dem gleichen Motor. Ist ja wirklich fast das gleiche Auto. Der A1 wurde ja auch oder wird, glaube ich, immer noch auch bei Seat gebaut. Da hat der Ibiza auch gewonnen.
Ja.
In erster Linie muss man sagen, aufgrund des etwas niedrigeren Gesamtpreises, aber er hat den Test gewonnen. Hast du denn noch was zum Fahren, was du jetzt aus der Langzeit quasi berichten kannst, außer des Ölverbrauchs?
Nee, eigentlich nicht mehr, ne.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir können schon fast Richtung Fazit gehen.
Ja, würde ich nicht sagen fast, sondern wir gehen zum Fazit.
Alles klar.
Fazit.
Ich mache es relativ kurz, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es kam eigentlich auch ganz gut rüber schon. Das ist ja oft der Fall, wenn man jetzt schon so viel über das Auto gesprochen hat. Ich mag den Ibiza, auch wenn er auf dem Papier zumindest ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Eigentlich spürt man es wenig oder es spürt man eher, man spürt es eher positiv, wie jetzt zum Beispiel beim Cockpit, habe ich ja schon gesagt. Was wirklich für mich so hängen geblieben ist, ist, dass sich das Auto überhaupt nicht nach einem Kleinwagen anfühlt. Und das bestätigt mich wieder in dieser Aussage, dass eigentlich dieses Klassendenken bei Autos für mich total überholt ist. So, also ja, auf dem Papier ist es ein Kleinwagen, aber er fährt sich eigentlich total erwachsen, wie man so schön sagt. Das Auto ist super gedämmt, es hat für die Klasse viel Platz. Ich mag das Fahrwerk, also wirklich, das Fahrwerk ist eigentlich so der extreme Pluspunkt, aber ich finde auch Lenkung, Motor top. Aber das Getriebe macht dem Ganzen wirklich einen fetten, fetten Strich durch die Rechnung. Und wenn ich jetzt vor der Wahl stünde, so ein Auto zu nehmen, also einen Kleinwagen, würde der Ibiza in dieser Version für mich rausfallen. Ich könnte mich damit nicht anfreunden mit dem DSG. Also entweder würde ich einen kleineren Motor nehmen, den müsste ich natürlich mal fahren, ob der dann halt für mich irgendwie das Auto auch ansprechend irgendwie ja von A nach B bringt. Oder das ganze Auto würde rausfallen, was echt ja eigentlich mega schade ist, weil es nur das Getriebe ist. Aber für mich wäre das wirklich ein Killer. Und man darf natürlich nicht vergessen, das ist nochmal so am Rande, der Preis, haben wir auch schon gesagt, ich finde über 32.000 Euro auf dem Papier für einen Kleinwagen einfach heftig viel. Ja. Aber da muss man dann natürlich wieder differenzieren. Im Leasing gibt es das Auto halt wirklich immer wieder zu sehr guten Konditionen. Und wenn man das dann anders betrachtet und sagt, okay, ein Auto für unter 200 Euro im Privatleasing, natürlich nicht so, wie er jetzt hier stand, aber grundsätzlich, dann ist das wirklich ein Top-Auto für das Geld. Ja, das wäre mein Fazit.
Okay, dann starte ich mal rein. Also für mich persönlich ist es rein optisch auf jeden Fall der ansprechendste aktuelle Kleinwagen. So von den normalen Konkurrenten, die man so kennt, finde ich, dass er am schönsten gezeichnet ist, sag ich mal. Ich finde, er sieht schön erwachsen aus, aber trotzdem auch nicht so, also ein bisschen verspielt ist er ja trotzdem noch, so was zum Kleinwagencharakter ganz gut passt. Ich finde, er hat ein super Platzangebot für die Abmessung. Klar, er ist über 4 Meter, hatten wir schon das Thema, ist jetzt nicht mehr so richtig ein Kleinwagen, aber ich finde trotzdem, dass man von innen wirklich den sehr gut nutzen kann. Insgesamt fährt er sich auch wirklich wie ein größeres Auto eigentlich, wie ein Kompaktwagen. Das hatte ich ja in dem Fahren-Kapitel schon gesagt. Das finde ich echt super. Dadurch ist er halt komplett gut nutzbar und nicht so ein reines Stadtauto. Oftmals hat man ja so, dass man sagt, okay, in der Stadt echt gut, aber ich habe keinen Bock damit mal 100 Kilometer auf der Autobahn zu fahren. Das hat man bei dem überhaupt nicht. Also da kannst du auch mal weite Strecken mit zurücklegen. Das ist echt gut und dadurch hat man halt echt ein vollwertiges Auto. Aber, wie ihr euch schon denken könnt, wie wir jetzt schon groß und breit diskutiert haben, dieses Getriebe versaut einem wirklich den Spaß. Also es ist wirklich super schade, dass dieses Getriebe so schlecht abgestimmt ist, dass man wirklich, ja, es ist bei jeder Fahrt zu spüren, dass es irgendwie einen nervt. So, dass man immer, man hat mindestens eine Situation, wo man schon gedacht, was war das denn für eine Scheiße? So, es ist einfach nicht gut. Und gerade wenn man diesen Vergleich hat, und wir hatten den Vorgänger 4 Jahre lang mit der Handschaltung und ich bin den super gerne gefahren. Also ich habe den wirklich gerne mal zwischendurch genommen. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt auch mal eben eine kürzere Strecke oder so, das habe ich den dann gerne mal immer dann genommen. Und ich bin ihn gerne gefahren, es hat richtig Spaß gemacht. Habe ich bei dem jetzt gar nicht mehr. Auch der Motor, obwohl er ja relativ viel PS für so ein kleines Auto hat, ist es trotzdem überhaupt nicht mehr, dass man sagt, oh, ich habe jetzt mal Bock, hier irgendwo ein bisschen schneller zu fahren oder irgendwas. Gar nicht, verleitet 0,0 dazu. Ja, es raubt einem wirklich den Spaß. Und deswegen kann ich eigentlich jetzt auch direkt zu der Frage schon überleiten. Du hast sie jetzt nicht gestellt, ich stelle sie mir selber jetzt. Hast du Fahrspaß? Durchs Getriebe nicht mehr. Als Schalter ja. Mit dem Getriebe nicht mehr. Und es ist wirklich, dass wir die Entscheidung bereuen, könnte man echt sagen. Also auch Jana ist nicht nur jetzt, weil ich immer viel aus meiner Sicht immer sage, aber Jana ist wirklich auch unzufrieden damit, sagt selber, der Vorgänger fuhr sich deutlich besser, hat viel mehr Spaß gemacht und sie ist den echt lieber gefahren, obwohl sie ja im Stop-and-Go immer mit einer Handschaltung unterwegs war. Und das, finde ich, sagt ja schon echt viel aus. Absolut. Und deswegen jetzt die Frage auch an dich. Hattest du Fahrspaß?
Nee, leider auch nicht. Ja. Das ist schlecht. Also jetzt streng genommen hatte ich jetzt schon 2 Folgen hintereinander keinen Fahrspaß.
Oh.
In der Folge 9 beim Citroën haben wir ja auch gesagt, mussten wir ein bisschen einschränken, aber hatte ich auch keinen Fahrspaß. Ja. Dann wollen wir aber mal hoffen, dass in Folge 11 mal wieder Fahrspaß ansteht.
Ja, ist wirklich so, ne? Kann ja so nicht weitergehen.
Eigentlich nicht.
Ja.
Und wir können schon mal verraten, in Folge 11 haben wir ein Auto am Start, das 3-mal so viel Leistung hat wie die Ibiza.
Und hoffentlich ein besseres Getriebe.
Ja, das wollen wir hoffen. Also 3-mal so viel Leistung und genauso ein schlechtes Getriebe wäre blöde Kombi, ne?
Ja, das wäre echt blöd.
Also, ja. Welches Auto das ist, das verraten wir natürlich noch nicht, ist ja klar. Aber wir haben noch eine Bitte an euch. Und zwar gerne eine Bewertung dalassen oder auch eine Rezension schreiben. Wir rufen dazu auch in regelmäßigen Abständen bei Instagram auf. Das machen wir nicht, um euch zu nerven oder irgendwie, weil wir Phishing for Compliments betreiben wollen, sondern weil uns das wirklich hilft. Also es ist eine relativ einfache Möglichkeit, um eben bei den Podcast-Hostern ein bisschen in dem Ranking zu steigen. Also wenn ihr 2-3 Minuten, vielleicht auch nur eine halbe Minute, je nachdem, wie schnell ihr schreiben könnt, Zeit habt, geht gerne zu Apple Podcast, da könnt ihr wirklich richtige Rezensionen schreiben. Oder auch alternativ zu Spotify, da könnt ihr zumindest Sterne dalassen und relativ frisch auch Kommentare. Das, wie gesagt, pusht den Algorithmus. Ihr kennt das, wir würden es nicht hier immer wieder erwähnen, wenn uns das nicht wirklich helfen würde. Also damit würdet ihr uns einen großen Gefallen tun. Und dann würde ich sagen, ist die Folge eigentlich am Ende, oder?
Ja, ich würde sagen, wir sind durch.
Gut, dann vielen Dank an dich, Luca. Vielen Dank auch an Jana fürs Bereitstellen des Autos. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit einem etwas stärkeren Auto.
So sieht's aus. Bis dann.
Macht's gut. Ciao, ciao.